möchte euch auch noch einen Impuls weitergeben, prophetischer Impuls. Das bedeutet, dass Gott ganz viel durch sein Wort, durch die Bibel spricht, aber er gebraucht auch Menschen, indem er ihnen Bilder vor ihrem inneren Auge ablaufen lässt oder Gedanken oder Bibelverse gibt. Und genau dieser Impuls oder dieses innere Bild war, ich habe einen großen Berg gesehen und ich habe eine Person gesehen, die sich fragt, muss ich diesen Berg wirklich besteigen? Muss ich auf diesen Berg wirklich hoch? Gott, nimm doch bitte diesen Berg weg. Und der Eindruck war, nein, es gibt keine andere Option. Du musst diesen Berg hoch. Aber ich habe auch gesehen, wie da ein ganz, ganz langes Seil runterkam und an unserem Gürtel so ein Karabinerhaken befestigt war. Und die Botschaft lautet, es gibt keine andere Option für den Berg, aber du musst ihn nicht alleine besteigen. Dein Gott ist da. Und es geht darum, dass du ein Ja findest zu diesem Berg und dann aber auch ein Ja dazu, dass dein Gott mitten in diesem Sturm ist, in dieser Turbulenz, in dieser Krise und dich festhält. Da ist Perspektive. Da ist immer Hoffnung. Da ist immer Kraft. Da ist immer Leben. Da ist immer Liebe durch unseren Gott. Und ich segne dich von ganzem Herzen. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt einfach Gottes Segen über dir aussprechen. Und dass du ganz neu durch die Kraft des Heiligen Geistes ermutigt bist, dein Herz zu bergen in deinem Gott. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen. Schön, wieder hier zu sein. Und wir stecken ja hier mitten in einer ganz spannenden Predigtserie, nämlich Haus des Geldes. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, fragst du dich vielleicht, oh, was, in welche Richtung geht das denn hier jetzt? Ja? Wollt ihr sagen, dass die Kirche das Haus des Geldes ist? Nein, das sei ferne. Ganz bestimmt nicht. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir von Herzen her verstehen, ne, dass Gott es so wichtig ist, woran wir unser Herz hängen. Ich finde es interessant und ich versuche immer wieder, mal so in die Perspektive des Ungläubigen zu schlüpfen. Also bei mir gab es auch die erste Hälfte meines Lebens, da habe ich ohne Gott gelebt. Mal angenommen, du weißt von Jesus gar nichts und du schaust einfach mal als Unwissender auf die ganze Sache mit der Bibel. Und da siehst du zum Beispiel, dass Jesus in die Wüste geführt wird und dort 40 Tage lang fastet. Und am Ende dieser Fastenzeit wird er versucht und der Satan verspricht ihm alle Reichtümer dieser Welt und alle Königreiche dieser Welt. Und Jesus lehnt dankend ab. So. Auf der anderen Seite, während seines Wirkens, spricht er bis zu 50% in all seinen Reden und Gleichnissen davon, über unser Besitz und wie wir zu unserem Besitz stehen. Und als Außenstehender würde ich sagen, was ist denn das? Also der will ja, warum spricht er die ganze Zeit, der will ja überhaupt kein Geld und der hat auch nichts gehabt und sagt irgendwann mal, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. So, warum spricht er dann die ganze Zeit um Besitz? Was Gott nicht um Besitz geht, aber es geht ihm immer um unser Herz. Und er trägt Sorge um unser Herz. So, und deswegen die Serie Haus des Geldes. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die Serie Haus des Geldes, Robin Hood und die Oceans Trilogie gemeinsam haben. Habt ihr die gesehen alle? Hoffentlich. Also die Oceans Trilogie, mega. Ich finde die cool. Die haben es gemein, dass sie alle einem Erzählstrang folgen, nämlich, dass das Klauen oder Stehlen recht ist, solange es im Namen der Gerechtigkeit geschieht, oder? So, wenn du eine Staatsbank ausraubst, die symbolisch für eine kapitalistische und oberflächliche Gesellschaft steht und darüber hinaus die ungerechte Verteilung zwischen Arm und Reich repräsentiert, dann ist es okay zu klauen. Und wenn wir den bösen Casinobesitzer ausrauben oder mit dem Diebstahl gegen eine tyrannische Herrschaft von Prinz John oder dem Sheriff von Nottingham rebellieren, hey, dann scheint es so, als bekäme unser Handeln, also der Diebstahl, eine moralisch positive Aufwertung. Also so eine Art Legitimation. Es ist in Ordnung, dass du stiehlst, denn es geschieht ja sozusagen im Namen der Gerechtigkeit. Was will ich damit sagen? Mir ging es am Anfang meines Glaubenslebens so, dass ich dachte, Na, ich habe über das Thema Finanzen gehört in Predigten, ne? Über das Thema Gottes Haushalterschaft. Wir gehen da gleich drauf noch ein. Da dachte ich, ach, ich soll da jetzt Gott irgendwas geben? Ich weiß nicht. Ich verdiene so wenig, ja. Und irgendwie, da gibt es doch Leute, die so viel mehr haben. Ne? Ich habe doch eigentlich das Recht, ihm was vorzuenthalten. Ne? Weil guck mal auf meine mickrigen Kröten, ne? Darauf kommt es auch nicht mehr an. Wisst ihr, was ich meine? Und dann bin ich mit der Frau ins Gespräch gekommen, die mich zum Glauben geführt hat. Und die hat mir so ein paar Basics erzählt. Und sie sagte, weißt du, du bist am Anfang deines Glaubenslebens. Und Gott hat immer ein paar Learnings vorbereitet. Also der Jesus als Rabbi, ein paar Lerneinheiten am Anfang unseres Glaubens und dann immer weiter. Und es ist so, dass wir am Anfang unseres Glaubens uns unsere Geschichte zum Beispiel anschauen dürfen und lernen dürfen, wie wir unsere Wunden in Perlen verwandeln. Dann dürfen wir über das Thema Vergebung, das ist ganz wichtig, am Anfang unseres Glaubens über Vergebung viel lernen, erfahren, schmecken. Und dann gibt es noch das Thema Finanzen, Verwalter, Haushalterschaft. Und sie sagte mir, kennst du dieses Prinzip vom kindlichen Glauben versus kindischem Verhalten? Nö, noch nie gehört. Ist ja die deutsche Sprache, so kindlich und kindisch. Sie sagt mir, weißt du, wenn du nicht bereit bist zu lernen, so ein paar ganz bestimmte Basics, dann entwickelt sich das von Gott gewünschte kindliche Vertrauen zu einem kindischen Verhalten. Und bleibt das Lernen aus, wird es immer kindischer. Und was ich gelernt habe, ist, als ich mich bekehrt habe, also mein Leben in Jesu Hände gelegt habe, dann war das nicht nur so eine Sache, die symbolisch gemeint war, sondern mein Leben bedeutet alles, was ich habe und was ich bin. Also fair wäre es doch eigentlich nur, wenn ich zum Glauben komme, dass ich danach gar nichts mehr habe, oder? Also wirklich so rein gar nichts mehr. Das bedeutet, mein ganzes Leben gebe ich dir hin. Was ich dann gelernt habe, hat mich verblüfft, denn ich habe ja meine Sachen nicht verloren. Gott hat sie mir alle wiedergegeben. Nur mit dem Unterschied, dass die Dinge, die ich habe, nicht mehr besitze, sondern dass ich sie verwalte für Gott und dafür auch Verantwortung trage, was ich mit diesen Dingen und aus diesen Dingen tue. Im besten Fall ist es so, dass wir mit allem, was wir haben, ob wir wenig haben oder viel, Gott die größtmögliche Ehre geben. Die Frage ist, wie würde Jesus das Leben gestalten, wenn er in deiner Haut stecken würde, mit der Frau oder mit dem Mann verheiratet wäre, mit dem du verheiratet bist, mit den Finanzen, mit dem Auto, mit dem Job, den du hast? Das ist die Frage und das bezeichnet Jüngerschaft. Und ich möchte mit euch heute über die Haltung sprechen zu den Dingen, die wir besitzen, beziehungsweise geliehen bekommen haben. Und da gibt es ein schönes Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Kornbauern. Und ich lese das mal vor. Da heißt es, Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird das dann gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Das ist typisch für Jesus. Den letzten Satz müsst ihr euch eigentlich wegdenken. Die ursprünglichen Leser, die wurden in einem Gleichnis immer mit der Frage entlassen. wem wird das gehören, was du dir angehäuft hast? Und er geht weg. Und vielleicht gehören wir zu denen, die sagen, stopp, Jesus, Moment, Moment, ich muss doch da was klarstellen. So krass kann man das doch gar nicht sehen. Das hat ihn gar nicht interessiert. Einfach weggelaufen. Das heißt, was ein Gleichnis leistet, ist Folgendes. Ein Gleichnis lässt Menschen immer in zwei Gruppen zurück. Die eine Gruppe ist die Gruppe der Verständigen. Sie hören, es geht ihnen tief, sie sind erschrocken, aber sie handeln. Und die andere Gruppe, das sind die Unverständigen, deren Herz verstockt, wenn Gott etwas spricht. Die Frage ist heute Morgen, zu welcher Gruppe du gehörst. Jedes Gleichnis beginnt mit einem Basissatz. Und dieser Basissatz, der führt uns ein in das, was Jesus hier sagen möchte. Und wir müssen uns ganz darauf einlassen, was Jesus der damaligen Welt, also den damaligen Zuhörern, mitteilen wollte. Und wir erhalten drei wichtige Informationen in diesem Basissatz. Zum einen hören wir und lernen wir, es spielt auf dem Land. Das ist also der räumliche Aspekt. Und die meisten Menschen der Antike, die lebten von der Landwirtschaft, und konnten sich natürlich mühelos in dieses Gleichnis reindenken. So, jetzt erfahren wir noch, es ist Erntezeit. Und das ist spannend, weil Erntezeit verrät ja, wie gut du gearbeitet hast, ja, wie gnädig Gott war, wie es der Herr hat wachsen lassen. Ne? Und da gehen die Ohren der Leute natürlich richtig auf. Oh, wie ist denn ausgegangen? Gell? Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Spezifisches. Die spezifische Note erhält dieses Gleichnis durch das Adjektiv reich. Da war ein reicher Kornbauer und der hatte nicht nur eine Scheune, sondern im Plural Scheunen. Da ging es dem einen schon mal so im Hintergrund, reicher Sack, jetzt hat so ein reicher Sack so eine Rekordernte. Ja, jetzt gerade der schon so viel hat, der kriegt jetzt noch viel, viel mehr. Das heißt, der Mann gehört zur Oberschicht. Und der erlebt jetzt was sehr Erfreuliches, zumindest für ihn erfreulich. Zu seinem Reichtum fährt der jetzt noch eine Rekordernte ein. Unglaublich, oder? Also, und der Erntereichtum, der gilt in der Antike als ein unschuldiger Gewinn. Er war kein Zöllner, er zockte niemanden ab, sondern er hat einfach gut gewirtschaftet, gut geschafft, sagt man im Schwabentum. So, hast du verdient, gell? Unschuldiger Gewinn. Und bei diesem Ernteertrag sollten wir nicht nur an eine große Menge Korn denken, sondern gerne auch an Öl und Wein. Also dem ging es jetzt richtig gut. Und wenn wir das so, ich weiß nicht, kennt ihr jemanden, dem es auch so ging schon mal? Ich habe so jemanden kennengelernt, das war in der Nähe von Leonberg. Da hatte einer einen Supermarkt und hat schon zwei tolle Autos gefahren, tolles Haus, Familie top, gell? Alles super. So, jetzt haben dem Äcker gehört, Ortsausfahrt Richtung Ditzingen, muss nicht kennen, Richtung Ditzingen raus, rechte Seite. So, jetzt pass auf. Jetzt von heute auf morgen, erschließt die Stadt dieses Gebiet und will dort bauen. Jetzt kriegt er von heute auf morgen 30 Millionen Euro. Ist das nicht krass? Also da gibt es schon so viele, die so viel haben und so, jetzt kriegt er das nochmal dazu. Gell? Also jetzt ist die Stimmung so von den damaligen Zuhörern so und jetzt bist du natürlich, was will Jesus hier sagen? Gell? So und auf diese erfreuliche Nachricht, dass die Ernte so großartig war, folgt jetzt ein Selbstgespräch. Und dieses Selbstgespräch lautet, ich weiß, was ich mache. Der hat eine Idee. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Clever. Und das Selbstgespräch ist ein ganz besonderes Stilmittel. Jesus war ja ein Meister der Sprache und er wählt dieses Stilmittel aus, weil wir durch ein Selbstgespräch ganz nah an eine Person rankommen. Er erzählt nicht, was andere über den Kornbauer sagen, sondern er erzählt, und es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckend, dass Jesus so auf unsere Selbstgespräche achtet. So, by the way, er erzählt jetzt so, was da drin ist. Und du bist ja in einem Selbstgespräch nicht taktisch, nicht strategisch, nicht freundlich, weil in einem Selbstgespräch ist ein Depp, oder? Und ein Säckel ist ein Säckel. Und ein Idiot ist ein Idiot. So, es laufen Selbstgespräche ab. Also so keine Fassade, so ganz aufrecht. So denkt der. Und in diesem Selbstgespräch fällt der die Entscheidung. Die Entscheidung ist, größere Scheunen, um die Rekordernte zu sammeln. Und da wird er von der Logik des Profits geleitet. Jetzt ist die Frage, ist diese Entscheidung schlecht? Antwort, nein. Die Entscheidung ist nicht schlecht. Ich meine, was soll er denn machen? Er ist ein kluger Mann seines Fachs. Soll er die Ernte verkommen lassen? Die Weinberge, das Korn? Nee, natürlich. Er muss es doch sammeln. Jetzt schauen wir uns mal das Wort Scheune an und das Wort sammeln. Und in der ersten Hälfte dieses Selbstgespräches, in dem Gleichnis, ist es ein Leitwort, dieses Wort sammeln. Das Wort Scheune steht dort im Griechischen, ne, das Wort Apotheke. Vielleicht habt ihr es gewusst, ne? Die Apotheke ist sozusagen die Sammlung der Medikamente. Jetzt verspreche ich euch, wir alle haben Apotheken hier drin in unserem Herzen. Ja? Wir sind Sammler. Und die Frage ist, was sammeln wir so in unserer Apotheke? Und jetzt machen wir mal schlagen die Brücke in unser eigenes Leben. Was ich gerne sammeln ist Lob und Anerkennung. Ist es gut? Nein, man sollte nicht so an, aber es tut so gut. Ja? Man sollte davon nicht abhängig sein. Also Pluspunkte hier und dort und Urkunden, Belobigungen, Auszeichnungen. Wir sammeln Dateien, Ordner, Briefmarken, Autos etc. Was sammelst du gerne in deine Apotheke? Und das Sammeln, und deswegen mag ich Jesus, dass er so sehr auf die Basis unseres Lebens kommt. Das Sammeln ist doch ein Grundzug des Menschen. Ja? Und weil wir sammeln, sind wir auch Sorgende. Wenn wir das Ding nicht hätten an uns, dass wir sammeln müssten und ständig mehr sammeln müssten, ne, würden wir uns eigentlich auch nicht sorgen. So, jetzt kommt die zweite Hälfte des Selbstgespräches und in der zweiten Hälfte wird er richtig gemütlich. Und der Bauer lässt jetzt so vor seinem inneren Auge die Zukunft vor sich ablaufen. Und da sagt er, ich fühle mich abgesichert. Er hat vor seinem inneren Auge einen Vorrat, der für viele Jahre reichen wird. Und ich meine, geht es uns nicht auch so? Also Versicherungsbranchen, die boomen ja. Warum? Weil wir uns abgesichert fühlen wollen. Ich merke das jetzt, unsere Große, die ist 10 Jahre alt, die kommt nächstes Jahr in die 5. Klasse. Da stand jetzt die Entscheidung an, Realschule, Gymi-Empfehlung hatte sie, aber was machen wir? Ne? Du wünschst dir von Herzen, dass deine Kinder eine sichere Ausbildung haben, einen guten Werdegang gehen. Wozu eigentlich? Dass sie abgesichert sind. So. Und es ist ja zunächst mal etwas ganz Legitimes, was ganz Natürliches. Ja? Es sind Beziehungsfragen, da wollen wir abgesichert sein. Die Frage, die sich in diesen Tagen stellt, ist Europa eigentlich sicher? Und es bringt uns schon so ein bisschen ins Nachfragen, ins Nachdenken. Gell? Und ja, wenn ich genug auf dem Konto habe, dann bin ich abgesichert. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich gehe nicht damit einher, dass ich sage, absichern bringt nichts, schließt ja keine Versicherungen ab und so weiter. Nein, das habe ich nicht gesagt und so würde ich mich auch missverstanden fühlen. Sich absichern ist schon gut. Im Prediger 3 heißt es, ruh dich aus, iss, trink und sei fröhlich. Und es ist nicht verkehrt. Genau so ist der Kornbauer auch kein verkehrter Mensch. Er will zufrieden sein und das wollen wir doch alle. Und die Sicherheit ist eine Voraussetzung für Lebensfreude. Schaut mal, eine Statistik in Baden-Württemberg sagt, 67% aller Schwaben sagen lieber, ich will sicher als risikofreudig. In Sachsen sind es 85%. Jetzt könnte man politisch werden. 85% der Sachsen sagen, ich möchte lieber die Sicherheit, wir gehen hier kein Wagnis ein. Und im Bundesdurchschnitt sind es 71%. Das Ziel von all dem, und deswegen sage ich das auch, das ist Lebensfreude und das ist Lebensglück. Und dass wir uns Freude versprechen und dass wir glücklich sein wollen in unserem Leben, das ist ein Grundzug des Menschen. Und das kritisiert Jesus auf gar keinen Fall. Die Frage ist nur, woher kommt die Freude, woher kommt Sicherheit und Lebensglück? Aber lasst uns erst mal fragen, wie laufen denn eigentlich unsere Selbstgespräche so ab? Und vielleicht erwische ich dich bei dem einen oder anderen Gedanken, vielleicht geht es dir auch so. Also ich habe jetzt einfach mal so meine Selbstgespräche aufgezeichnet. Zum Beispiel, wenn ich mal groß bin und ich endlich aus dem Haus meiner Eltern bin und ich endlich mein eigenes Geld verdiene. Also ich habe mich da zurückversetzt, ich bin schon draußen, ich verdiene mein eigenes Geld und so, okay? So. Oder wenn ich mal meine Ausbildung habe, gell, mein Abitur habe oder mein Studium habe, dann. Oder wenn ich mal einen Mann oder endlich mal eine Frau habe. Oder wenn ich dann endlich mal Kinder habe. Oder wenn ich endlich mal befördert werde. Oder wenn ich dann mal ein Haus gebaut habe. Oder wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, endlich, dann. Oder wenn ich mal in Rente bin. Und in dieses Selbstgespräch wirft Gott ein Aber ein. Und er krätscht unsanft dazwischen. Und unsanft unterbricht Gott dieses Selbstgespräch und er meldet sich zu Wort. Er wird unbequem. Und wisst ihr, wenn Gott sich zu Wort meldet, dann passen unsere Rechnungen nicht mehr. Denk mal, du sitzt am Schreibtisch und machst die Kalkulation für deine Familie, für den Häuslesbau, für deine Zukunft und irgendjemand tritt ins Zimmer und ruft laut, du Narr. Wortwörtlich übersetzt, du Idiot. Okay? In der Bibel heißt es, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und hier sagt Gott, du Idiot. Und da merkst du, dass Gott auf einmal komplett anders denkt. Wer hat es das letzte Mal so von Gott gehört, dass Gott so mit uns spricht? Mit wem spricht Gott so? Nicht mit der Sünderin, die um Gnade bettelt. Nicht zu den Ausgestoßenen, nicht die, die zerbrochenen Herzen sind. Gott spricht mit Idioten so. Und in der Bibel heißt es, hey, auf was setzt du dein Vertrauen? Wem wird das gehören? Wem wird das gehören, was du dir angehäuft hast? Und dann geht Jesus weg. Toll. Darf ich da mal was richtig stellen, Jesus? Nee, interessiert ihn gar nicht. Jetzt müssen wir fragen, was können wir daraus lernen? Wir wissen, dass dieses Gleichnis weisheitlich geprägt ist. Und in allen Völkern und Kulturen, was in unseren Breitengraden leider verloren gegangen ist, gibt es dieses sogenannte Memento Mori. Das bedeutet übersetzt, bedenke, dass du sterben musst. Im Psalm 90 heißt es, bedenke Mensch, werde klug, dass du weißt, du musst sterben. Und in der Antike war es so, dass die herkömmliche Frau, die ganz normale gesunde Frau, bis zu 18 Kindern gebar und circa ein Drittel der Kinder verstarben. Das heißt, in der Antike war es so, dass ein 15-jähriges Kind mehr Erfahrung mit dem Tod hatte als ein heute 50-Jähriger. Wisst ihr, wir hören es, was wir jetzt auch in Russland wieder gehört haben, Anschlag auf diese Halle, wie viel, 130 Tote, war richtig so. Dann hörst du aus dem Gazastreifen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin damit überhaupt gar nicht mehr in Berührung. So, und du hörst so, oh, echt krass, aber mir geht es gar nicht mehr ans Herz. Und wichtig war halt zur damaligen Zeit, das auch mal zu hören, dass Menschen mit dem Tod konfrontiert waren. Und es gilt auch, Trauerprozesse sind reife Prozesse. Das heißt, Menschen waren damit in Berührung. Stimmt, mein Leben war endlich. Und die Bibel sagt uns, dass diese Zeit, die Gott uns geschenkt hat, dass wir darüber Verwalter sind und dass es in dieser Zeit nicht darum geht, so viel wie möglich auf idiotische Weise für uns in Sicherheit zu bringen. Dass wir aus dem Leben alles rausquetschen, so viel nur geht für uns. Sondern, dass wir in dieser geschenkten Lebenszeit eines werden, klug, auf das wir wissen, dass das, was wir haben, ganz alleine Gott gehört und dass wir mit allem, was wir haben und was wir sind, Gott die größtmögliche Ehre bringen. Also, Wem wird das gehören, was du dir angehäuft hast? Dein Besitz, deine Statussymbole. Wer bist du noch, wenn du alles verloren hast? Und wenn unsere Identität in dem steckt, was wir uns anhäufen, wie sieht denn unsere Identität im Sterben aus? Und dem, was wir uns anhäufen, sitzen unsere Götter, unsere Illusionen, unsere Lebenslügen. Und der Tod entkleidet uns von allen Lebenslügen. Und das Gleichnis fragt dich, kannst du dich rechtzeitig desillusionieren lassen? Darf Gott zu dir sprechen? Der Mann ist kein böser Mann, aber er verwechselt die Lebensmittel mit dem Leben. Darf ich das nochmal wiederholen? Er verwechselt die Lebensmittel mit dem Leben. Und die Lüge ist, dass er vom Wohlstand das bekommen wollte, was er nur von seinem Gott bekommen kann. Freude und Glück sind einzig und allein in Gott. Nur der Schöpfer aller Dinge kann uns ausfüllen. Und wisst ihr, wenn wir das für uns proklamieren, dass das scheinbar eine innere Realität ist, dass Gott unser Versorger ist, dann muss es auch äußerlich gemessen werden können. Ich wiederhole es nochmal. Wir sagen, Gott ist der Versorger, ist das Fundament unseres Lebens. Er ist der Lebensgeber. Gott, durch dich erhalte ich jedem Atemzug. Mein Herzschlag steht allein in deiner Hand. Wenn das tatsächlich eine innere Realität in meinem Leben ist, dann muss sie auch äußerlich messbar sein. Und so sehen wir, dass dieser Kornbauer im Einzelnen richtig gerechnet hat, im Gesamten aber vollkommen falsch. Wie ist es bei uns? Wir können im Einzelnen richtig rechnen, aber im Gesamten vollkommen falsch. Ich komme schon zum Ende. Und ich merke, es ist so ein Herzensanliegen, dass wir eine Kirche bauen und gestalten, in der am Ende Jünger Jesu stehen. In dem Bewusstsein, dass der Herr unser Rabbi ist und dass es immer Dinge zum Lernen gibt. Und ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist immer wieder, wenn Gott etwas anstoßen möchte, etwas bewegen möchte in unserem Leben, ganz sanft spricht. Gott ist der Impulsgeber unseres Lebens. Und ich habe Anfang letztes Jahres Buches gelesen, es hat mich so berührt. Es ist wie, als ob einer mit dir tanzt. Und er tanzt mit dir und du brauchst keine Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ich muss meinen Glauben nicht erfinden. Ich muss meinen Glauben auch nicht ankurbeln. Ich bin nicht der Impulsgeber meines Lebens. Gott spricht leise Impulse an dein Herz. Und vielleicht checkst du gerade mal so ein bisschen deinen Alltag, die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzte Zeit. Was ist es, das der Heilige Geist sanft anspricht? Das kann das Thema Finanzen sein. Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Ich habe aber auch gelernt, dass wenn wir auf diese leisen Impulse nicht Acht geben, dann wird Gott nicht automatisch immer lauter, sondern er wird immer leiser. Und dann entpuppt sich dieses von Gott gewünschte kindliche Vertrauen, dass du in seine Impulse haben kannst, in seine Pläne, in seine Gedanken, hin zu einem kindischen Verhalten. Gott etwas vorzuenthalten, ist kindisch, weil ihm alles gehört. Alles, alles. Wer erzählt uns die ganze Zeit, dass es anders sein könnte? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, komm on, stimmt. Ist gar nicht so blöd, was er da erzählt. Aber wie könnte es zu einer äußeren messbaren Größe kommen. Ich habe euch am Ende mal so einen kleinen Liebesbrief mitgebracht. Mal angenommen, ich hätte meiner Frau schriftlich einen Heiratsantrag gestellt. Wir sind heute verheiratet, wir haben 3 Kinder, also ist alles gut gegangen. Mal angenommen, sie hätte mir geantwortet per Post und hätte geschrieben, lieber Manu, ich würde dich sehr gerne heiraten. Das wäre einfach traumhaft. Meine Antwort ist ja. Allerdings gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Ich habe noch ein paar andere Freunde. 7, um genau zu sein. Die meisten bedeuten mir nicht viel, aber kann ich Fred und Dennis behalten? Ich muss ja echt verliebt sein. Noch nie war ich bereit gewesen, so viele meiner Freunde aufzugeben. Also Mama sagt, du kannst dich echt glücklich schätzen. Noch eins. Ich nehme deinen Heiratsantrag an unter der Bedingung, dass ich in Weinstadt bei meinen Eltern wohnen bleiben kann. Ich liebe sie sehr. Und du willst doch nicht, dass ich ihr Herz breche, oder? Sie haben so viel für mich getan. Und du kannst natürlich jederzeit vorbeikommen, wenn du möchtest. Ich bin sicher, du verstehst das. Ach, noch ein letztes. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Als ob sie mich bis dahin noch nicht verletzt hätte. Ich will dich nicht verletzen. Aber ich würde lieber nicht deinen Namen annehmen. Hinzen hört sich nun mal nicht so gut an. Ich freue mich schon drauf, unseren Hochzeitstermin festzulegen, auf ewig die deine in unsterblicher Liebe und Hingabe, Chrissy. Wir lachen drüber, weil es kindisch ist. Es ist absolut kindisch, unmöglich. Darauf kannst du keine Ehe gründen und bauen. Aber wenn wir manchmal ehrlich sind, schreiben wir Gott auch solche Briefe. Gott, du kannst irgendwann. Und ich weiß nicht, was heute Morgen vielleicht für dich dran ist. Vielleicht kommst du mit dem Thema Finanzen komplett klar und sagst, hey, das habe ich sowas von verinnerlicht. Ich bin da so frei geworden in diesem Thema. Ach, ist das gut. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du spürst irgendwie, ich kann einfach nicht vergeben. Ich kann so manche Situation einfach nicht loslassen. Mir wurde wehgetan. Es hört sich so gut an, meine Wunden in Perlen zu verwandeln, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht wurde dir wehgetan in deiner Arbeit, in deiner Familie, in der Gemeinde und du hältst daran fest und du kommst einfach nicht weiter. Wollen wir dem Heiligen Geist heute Morgen den Raum geben, dass er uns in seine Spur führt und dass der uns an Punkte führt, an denen wir verkrampft festhalten. Vielleicht gibt es so ein paar Punkte heute Morgen, wo Gottes Geist ganz neu ansetzen möchte und ich fragen möchte, möchtest du das kindische Verhalten gegen kindliches Vertrauen eintauschen? Und ich habe gelernt, es geht am allerbesten so, dass wir vor Jesus kapitulieren und ihm sagen, Herr, ich kann nicht. Herr, ich kann es nicht. Es ist zu schwer für mich zu vergeben. Ich bin so wütend, ich bin so sauer, ich bin so traurig über Situationen. Ich kann damit nicht aufhören. Das sind die Momente, in denen Gottes Sieg immer größer wird, in dem der Himmel sich immer mehr freut, wenn du am Ende deiner Kräfte angekommen bist und Gott eingestehst, du kannst nicht. Wollen wir Gott diese Erlaubnis geben, dass er zu uns spricht? Wollen wir Gott diese Erlaubnis geben, dass er sagt, ich hab Angst, wenn ich hier loslasse, wenn ich im Bereich Haushalterschaft oder Finanzen hier etwas losgebe oder weggebe, dann bin ich unversorgt. Ich kann das einfach nicht glauben. Dann lade ich dich ein, dass du mit Gott ganz, ganz natürlich wie mit einem Freund darüber ins Gespräch kommst und sagst, Gott, ich vertraue dir einfach nicht. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich kann das nicht glauben, dass du der Versorger meines Lebens bist. Aber ich lade dich ein, so knochenehrlich zu werden und ihm einzugestehen, dass du etwas nicht kannst, um zu erleben, dass Gott so viel Größe ist. Denn was immer er bestellt, Und es sind diese leisen Impulse, die er zu deinem Herzen spricht. Was immer er bestellt, dafür zahlt er auch und dafür sorgt er auch. In Jesu Namen. Amen. Also lade ich dich ein, gib Gott eine Antwort.